Ein brisantes Thema, das wir heute angeschnitten haben, die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die im Kern für uns alles bedeutet. Es ist die Wahrheit über Leben und Tod. Es ist die Wahrheit, es ist eine Wahrheit, die uns alle betrifft, in der sich keiner entziehen kann. Paulus schreibt an seinen Glauben, an seinen Glaubenssohn Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 4, da er, das ist für mich so ein Schlüsselpunkt, schreibt er an seinen Sohn: Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nehme ich jetzt den Umkehrschluss, dann heißt das, wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, dann ist der Mensch verloren, vom Grundsatz her. Sonst würde er das Bedürfnis nicht haben. Und zur Erkenntnis der Wahrheit, dass der Mensch diese Wahrheit nicht kennt und sie auch nicht findet. Sonst würde Gott das nicht fordern. Und jetzt sind wir schon in einer Tiefe, die an unsere Grundbausteine unserer Seele geht. Erkenntnis der Wahrheit. Ja, was ist denn Wahrheit? Was bedeutet denn für mein Leben diese Wahrheit? Es ist die Kernfrage des Menschen: Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens jetzt und wo gehe ich hin? Und welche Antworten finde ich auf diese Frage für mich ganz persönlich? Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten in unserer Zeit. Internet lässt grüßen und vieles andere mehr. Und es gibt ganz viele Angebote auf dem Markt, diese Frage zu beantworten und zu behaupten, das ist die Wahrheit. Letztendlich baut sich diese Antwort darauf auf, dass mir dem Mensch gesagt wird: Ich weiß, dass du ein Bedürfnis nach der Frage hast, was ist denn, wenn ich mein Leben hier abgebe, was ist denn danach? Nichts mehr oder gar nichts mehr, ich komme aus dem Nichts, gehe ins Nichts, unbefriedigend. Aber wo geht es denn hin? Weiß ich das? Kann ich das erarbeiten? Kann ich das erreichen? Angebotspalette ist gewaltig. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der Endzeit, in den letzten Tagen, die es besonders sehr schwer machen. Eine Aussage, die mich wirklich getroffen hat und die wir hinstellen müssten, diese Aussage als Synonym für das Bewusstsein der Menschen um uns herum, das in einer Reportage eine Truckerfahrerin sagt, zu der Frage, die hat so Totenköpfe überall auf ihrem Truck drauf, das fand sie wunderschön, gesagt hat, was ihr denn mit Tod und so weiter, und hat sie gesagt: Lieber in der Hölle arbeiten, als im Himmel dienen. Oh, habe ich gesagt. Lieber in der Hölle arbeiten, als im Himmel dienen. Es ist also ein Bewusstsein der Menschen bei uns in unserer neuen Welt, in unserer neuen Zeit hat sich entwickelt, das ist so grausam und fatal, das ist tödlicher, als es je auf dieser Welt gegeben hat. Es gibt tatsächlich nur eine einzige richtige Antwort. Ihr wisst alle, dass ich mich jahrzehntelang damit auseinandersetzen musste, was ich nicht wollte, mit schweren, psychisch erkrankten Menschen. Und wir sind letztendlich nicht viel weitergekommen. Bei den Personen, die ich begleitet habe, die dann auch in Kliniken waren, in Therapien, in Kuren und so weiter, sie sind ein Stück weitergekommen. Und deswegen sage ich, dass diesen Weg zu beschreiten, der ist nicht falsch. Diesen Weg zu beschreiten, wenn die Seele gekippt ist und der Mensch ist wirklich durch und er kommt nicht mehr auf die Kette selber, dass er Hilfe bekommt von psychologischer Seite durch Therapie, durch Kuren und so weiter, das ist gut. Und das ist zu empfehlen, dass diese Leute zunächst mal die Seele wieder ein Stück weit aufrichten, damit man überhaupt wieder eine Orientierung bekommt. Die Seele kann nämlich so weit kippen, dass man gar keine Orientierung mehr findet und auch nicht mehr da dran kommt. Das ist wichtig. Der Weg ist wichtig, aber letztendlich habe ich mir irgendwo nach Jahrzehnten dann gesagt, warum geht der Mensch nicht hin, wenn die Seele gekippt ist und sie ist krank und wendet sich an den, der sie gebaut hat. Es gibt Psychologen, es gibt Menschen, Fachleute, Kliniken, die diesen Glauben haben und diesen Weg auch aufzeichnen. Bewundernswert. Aber es sind nicht viele. Die anderen weisen einen Weg, den der Mensch ein ganzes Stück weit wieder aufbaut und weiterführt. Aber der beste Psychologe kann nur das mit seinem Patienten, Klienten erarbeiten, was die menschlichen Möglichkeiten hergeben. Keiner von uns, auch ein Psychologe, ist nicht übermenschlich. Aber das zeigt schon die Grenze auf. Und wir sind da in einer Grenze, die kann kein Mensch überschreiten. Wir stecken also in einem Dilemma. Aber dieses Bewusstsein muss ich erstmal an mich ranlassen, damit ich überhaupt diesen Weg erkenne und bereit werde, es tut weh, bereit werde, diesen Weg überhaupt zu gehen oder zu suchen. Und dann komme ich, wenn ich dann in wirklich christliche Kreise komme, tatsächlich, und die gut sortiert sind, komme ich auf eine Schiene, die mich wirklich weiterbringt. Aber das werden wir gleich hören, der Weg ist sehr, sehr schwer. Aber es ist der einzige, der wirklich in dieses ewige Leben führt. Viele, die das versprechen, führen nicht ins ewige Leben, sondern in den ewigen Tod. Das ist hart und das tut weh. Und man braucht sehr lange, um da dran zu kommen. Die Welt um uns herum, die so tickt, ist in einem Zustand, wenn wir die Geschichte verfolgen, die in der Geschichte so krass noch nicht da gewesen ist. Immer hat, wenn wir die Hochkulturen der Antike ansehen, war immer das Bewusstsein und der Lebensstil, die Politik und alles, was die betrieben haben, die Kultur, war ausgerichtet auf ein Konzentrieren auf ein höheres Wesen, mit dem sie kooperieren und mit dem sie entsprechend untertan sein wollen und nach ihrem Tod entsprechend dort in einem Leben nach dem Tod es gut haben. Da sind alle Religionen draus geboren, übrigens auch die christliche Religion. Ich mache, ich tue und da will ich. Werkgerechtigkeit ist die größte Verführung der Christenheit. Und jetzt, so eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, sind wir an einem Punkt. Bis dahin war auch Kirche, allein hier in Deutschland, Deutsch-Römisches Reich, wo die Päpste und die Kaiser da waren gleiche Machtverhältnisse. Das hat sich alles gewandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 50, 60er Jahre, hat sich eine Menschheit entwickelt, besonders bei uns in der modernen westlichen Welt, die sich die neue Freiheit entdeckt hat. Wir sprechen heute viel von den 68ern. Und diese neue Freiheit beinhaltet, ich bin ein freier Mensch. Ich bin ein hochkomplexes Wesen. Ich bestimme, wo es lang geht und ich erreiche sehr viel. Das funktioniert eine gewisse Zeit. Funktioniert das alles? Damit konzentriert sich der Mensch auf sich selber und tut das, was er will, aber letztendlich die tiefe Frage in den Grundsätzen meiner Seele wird er nicht beantworten können. Die kann kein Mensch beantworten, die muss ich erbeten und erbitten und suchen. Paulus sagt, wenn es allein dieses Bewusstsein, dass diese Wirklichkeit um uns vorhanden ist und da ist. Paulus sagt, alles Sichtbare ist vergänglich, alles Unsichtbare ist ewig. Und wenn alles Sichtbare vergänglich ist und alles Unsichtbare ewig ist, muss es doch etwas Unsichtbares geben. Sonst würde man das doch so nicht behaupten. Das wissen wir auch. Aber dieses Unsichtbare können wir nicht greifen. Das ist so, das geht gerne jetzt in die Mythologie, das geht in die Philosophie, das geht in alle möglichen Richtungen geht das. Und wir kommen letztendlich da, der Mensch selber kommt nicht weiter. Wir sind alle über ganz viele Jahre, ich auch, erzogen worden, dass wir in Gottesdiensten, in christlichen Kreisen ganz bestimmte Dinge tun müssen, damit wir entsprechend weiterkommen. Das ist an vielen Stellen gut gelaufen, aber es hat eine Schattenseite. Und die Schattenseite ist, dass man sehr schnell in einen Bereich kommt, wo man sagt, ich muss was bestimmte Schritte und bestimmte Dinge gehen, damit ich dahin komme. Jesus sagt, und der Weg ist sehr, sehr schwer. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das beinhaltet, dass mein menschliches Leben auf dieser Erde ziemlich heftig werden kann. Und da kommen wir an Grenzen. Und da kommen wir auch mit unserem Verstand an Grenzen. Es gibt einen Weg, für den habe ich 30 Jahre gebraucht und noch länger, bin noch immer drin. Es gibt einen einzigen Weg, das ist das hier. Einen einzigen Weg, um in irgendeiner Form das halbwegs verstehen und erklären zu können. Das ist dieses Wort. Nicht umsonst müsste man den Psychologen sagen, wenn ihr die Ratschläge fürs Leben gebt, warum nehmt ihr nicht das Wort des Lebens und studiert es und gebt das weiter? Das ist das Wort des Lebens und es ist nur dieses Wort des Lebens. Andere Worte des Lebens gibt es nicht. Andere Worte, die behaupten, sie wären Worte des Lebens, führen in die Finsternis. Und jetzt wird es interessant, wie wir das begründen. Der Sündenfall ist dramatischer und schlimmer, als wir alle annehmen wollen. Der Sündenfall hat den Menschen getötet. Und zwar mit Körper, Geist und Seele. Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis, die Cherubin, der Verschluss der himmlischen Welt gegenüber der irdischen Welt. Unwiederbringlich. Gott hat dem Menschen gesagt, wenn du die Liebesbeziehung zu mir aufkündigst, wirst du sterben. Dann kommt der Teufel und hat gesagt, das macht er nicht in einem Gespräch, das macht er ganz langsam, ein wenig hinten rum. Ach, lass dir doch nichts erzählen. Klar, du darfst davon. Nein, der sagt der Mensch, hör mal, du darfst von allen Bäumen darfst du nicht essen. Na, sagt der Mensch, wie kommst du denn da drauf? Nein, nur von dem Baum des Lebens. Merken wir was? Und dann kommt er und sagt, wenn er davon isst, lass dich doch nicht täuschen. Dann wirst du sein wie Gott. Und der Mensch hat jetzt zwei Fragen. Oder eine Frage. Und die eine Frage lautet, wem glaubst du? Glaubst du der Aussage Gottes, die sagt, wenn du dich von mir trennst, wirst du sterben? Oder glaubst du der Aussage des Widersachers, der sagt, wenn du dich trennst von Gott, wirst du sein wie Gott? Es ist beides eingetreten. Der Mensch hat sich getrennt und der Mensch ist tot nach dieser Trennung, unwiederbringlich. Und der Teufel tut sein Werk in unseren Tagen, indem der Mensch davon überzeugt ist, dass er selbst Gott ist. Und jetzt sind wir in einem Dilemma. Es ist hart und bitter und es ist die Bibel sagt, es ist ein ganz schmaler, kleiner, steiniger Weg und der wird immer mühseliger und immer härter, der kleine, steinige, harte Weg, der zum Licht führt. Der breite Weg, der mittlerweile eine sechsspurige Autobahn ist, wird immer genialer und immer heller und immer freundlicher und immer schneller. Und er führt in eine immer größere Dunkelheit. Das zu verinnerlichen und das wirklich für mich in meinem tiefsten Inneren einzugestehen, dass ich nicht sein werde wie Gott, sondern dass ich tot bin in Gottes Augen, ist das erste Bewusstsein für mich persönlich, dass ich weiß, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich werde mit nichts, was ich tun, leisten und denken kann, dir näher kommen. Ich bin tot in deinen Augen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Wer nicht an mich glaubt, ist schon gerichtet. Es ist tatsächlich die Person, Jesus Christus ist der Schlüssel. Gott hat den Menschen gezeigt, dass er einen anderen Weg den Menschen angeboten hat und den Versuch gestartet hat, den Menschen in irgendeiner Form trotz dieser Aussage, dass Gott gesagt hat, er ist, denn Gott ist auch Gerechtigkeit. Wenn Gott gesagt hat, wenn du dich trennst, dann wirst du sterben. Und Gott ist Gerechtigkeit und der Mensch wäre nach der Trennung nicht gestorben, wäre Gott doch nicht gerecht, oder? Also, Gott bietet einen oder findet einen Weg. Gott findet einen Weg auf den Menschen, nicht der Mensch. Und der urglaubende Mensch war Abraham. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er war der Urvater des Glaubens. Und über ihn hat Gott in dem alttestamentlichen Bundesvolk, wir haben schon die Worte gehört, den Weg eröffnet und hat einen Staat gegründet. Eine Enklave in einer finsteren Welt, das alttestamentliche Bundesvolk Israel. Und hat da gesagt, ich bin euer Gott und ich sorge für euch und ihr werdet angefeindet bis zum Tod. Und ihr werdet leiden müssen, aber ihr werdet geschützt sein in diesem kleinen Raum Israel, wo der Staat Israel auch heute wieder da ist. Und wir kennen die Geschichten. Und die Geschichten sind genial. Die sind heute genial, diese Geschichten des alttestamentlichen Bundesvolks. Hat der Mensch diese Gottesbeziehung wirklich gepflegt, die Gott ihm angeboten hat, ging es ihm gut. Es kamen harte Zeiten, aber es ging ihm trotzdem gut. König David und Salomo, hatte Israel die größte Ausdehnung. Doch der Mensch hat immer wieder das getan, was er im Sündenfall von seinem Widersacher in die tiefste Seele eingepflanzt bekommen hat. Besinn dich doch mal auf dich selber. Du kannst doch selber Entscheidungen treffen. Mach doch mal selber was. Brauchst deinen Gott nicht. Und dann ist das immer wieder gescheitert. Gott hat uns Menschen gezeigt, dass der Weg mit ihm wirklich in die Ewigkeit, ins Licht führt und hat uns gezeigt, wie wir Menschen sind im Alten Testament. Immer wieder büchsen wir da aus. Und das geht ganz tief. Das geht nicht nur an die Seele, es geht an die Grundbausteine der Seele. Die sagen heute Tiefenpsychologie. Ja, genau das ist das. Da geht das dran. Und dann geht der, und dann sehen wir, wie dieser Mensch immer wieder gescheitert ist. So wie ich auch immer wieder in meinem Glaubensleben scheitere. Ja, und scheitern werde. Aber es bleibt auch das andere Beispiel in dem alttestamentlichen Bundesvolk. Wer sich eisern daran hält, der bleibt auf Gottes Seite, auch wenn er getötet wird. Aber er ist dann in Abrahams Schoß. Dieses Gleichnis von dem reichen Mann, der namenlos bleibt, und dem armen Lazarus, das einzige Bild, was Jesus Christus zu seinen Lebzeiten, seinen Jüngern gibt, ist dieses Bild aus dem Jenseits. Der reiche Mann sitzt in Feuerqualen und der arme Lazarus in Abrahams Schoß. Und dann gibt es diese Kooperation. Der reiche Mann sagt, und das sind die Menschen um uns herum, warum habe ich nicht vorher darauf gehört? Warum habe ich das ignoriert und weggeschoben? Schick einen Boten nach unten und sage meiner Verwandtschaft und meinem Volk, dass sie nicht den gleichen Fehler machen werden. Und die Antwort ist, dass Gott zu ihm sagt, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Schicken wir Boten aus dem Himmel, haben wir schon gemacht, hat die Menschheit letztlich nicht verändert. Und dieser Urbote aus dem Himmel, der dann gekommen ist, heißt Jesus Christus. Es ist der Schlüssel Jesus Christus. Er ist der Einzige, und da müssen wir bei der Bildersprache bleiben, weil wir keine andere Erklärung haben. Wir müssten es besser erklären, wir können es aber nicht. Dieser Glaube an Jesus Christus, er sagt diesem, es gibt dieses Schlüsselerlebnis mit dem Nikodemus, der Pharisäer. Der Pharisäer Nikodemus war hochgebildet und er kannte die Schriften und er wusste genau Bescheid. Und der war derjenige, der sagt, was wir hier machen. Und meine Mannschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten, ich glaube, das passt nicht. Der sagt, und dann geht er zu Jesus des Nachts hin, weil er Angst vor den anderen hat und fragt ihn. Und Jesus sagt, nichts nützt dir, der Mensch bleibt tot. Du musst ein neuer Mensch werden. Du musst von Neuem geboren werden. In dich muss etwas ganz Neues hinein. Die Grundbausteine der Seele müssen verändert werden. Es muss ganz tief unten geschehen, sonst wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann fragt Nikodemus, klar, würden wir drauf fragen, wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren und von Neuem geboren werden. Jesus sagt, du musst neu geboren werden aus Wasser und Geist. Und dann finden wir die Verbindungslinien. Aus Wasser und Geist, das sind die deutlichen Worte für den Heiligen Geist. Und Wasser, Jesus Christus selber, ist das Wasser des Lebens, Frau im Jakobsbrunnen. Aus Wasser und Geist. Es gibt keinen anderen Weg an den Glauben als an Jesus Christus und den Geist Gottes. Der geht hin und wie der alte Prophet Hesekiel sagt, 600 Jahre vor Christus schon, an drei Stellen, ich werde das steinerne Herz aus euch herausnehmen und ein fleischernes hineinsetzen und ich werde euch einen neuen Geist geben. Das zu erlernen und das zu begreifen, dauert sehr und ist sehr, sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Für mich als persönlich und auch für uns als Gemeinde, wir haben vorhin gesehen, der Nico hatte Geburtstag, das war am Freitag. Der Todestag von Andrea hat sich jetzt das dritte Jahr gejährt. Drei Jahre ist Andrea tot und ich persönlich habe noch nie ein solches Sterben erlebt oder überhaupt eine solche Begebenheit persönlich. Das hat mich im Inneren völlig verändert. Und dieses Sterben hat unsere Gemeinde ganz stark verändert. Weil nämlich an diesem Sterben deutlich wurde, wie abhängig wir von Jesus Christus sind und wie dicht wir uns an ihn binden müssen, um entsprechend weiterzukommen. Hier geht es um Leben und Tod. Und dann fragen wir uns, wenn die Hirten singen auf dem Felde, als Jesus geboren wurde, die Engel aus dem Himmel kommen und singen ein lautes Lied, freue dich Welt, denn heute ist dein Retter geboren. Dann habe ich mich immer gefragt, was hat er denn gerettet? Mir geht's saudreckig. Jesus wollte viel mehr. Er hat unsere Ewigkeit gerettet. Das Wichtigste für uns hat er gerettet. Er gibt uns das ewige Leben. Und er löst uns vom ewigen Tod, der in uns wohnt. Ist uns das bewusst? Und wie schwer der Weg ist und wie hart der Weg ist, das habe ich bei Andrea gesehen. Das führt bis zum Sterben. Aber danach geht es, danach begreift man, ist erstmal völlig im Eimer. Aber danach geht es, dann kommt man über dieses Wort. Aber dafür brauchen wir noch lange und wird unser Dauerauftrag sein. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist das Evangelium, das ist unser Auftrag, den in die Welt zu bringen, dass der Weg so steinig ist, das hätte ich nicht gedacht, aber ist es. Und ich fange an zu begreifen, dass Christus, dass ich als Kind Gottes, als errettetes Kind Gottes, dass es mir als Mensch auf dieser Welt bei weitem nicht immer gut geht, sondern ganz im Gegenteil, sondern richtig dreckig. Die menschliche Seite, die wir noch an uns haben, die Gott uns mit dieser menschlichen Seite auf dieser Erde lässt, damit wir genau seine Boten sind, wir sind seine Lichter und seine Botschafter, die ist ziemlich, ziemlich heftig. Und nicht umsonst, wenn wir in das jüngste Gericht hineingucken, in die Offenbarung, die Apokalypse, in die letzten Tage bei der Auferstehung aller Menschen, aller, werden zu den Weißesten, das weißeste Gewand, und die Ersten, die auferstehen, die Märtyrer sein. Und wir haben in unseren Tagen viele Märtyrer. Lesen wir mal Open Doors. Wie Millionen von Christen aufgrund ihres Glaubens gepeinigt, gequält, misshandelt und getötet werden. Ist da der Retter für die geboren? Ja, aber nicht für diese Welt. Haben wir gelesen vorhin, dass Jesus dem Pilatus sagt, ich bin nicht von dieser Welt, aber ich bin in dieser Welt. Paulus ist für mich so, ja, der Paulus ist so, der hat das, der war der überzeugste Pharisäer überhaupt bei Gamaliel in die Schule gegangen. Der war der höchste von allen, der wusste alles. Und der kriegt den Hammer vor Damaskus. Der brauchte wirklich den Hammer, sonst kam der aus der Kiste nicht mehr raus. Und dieser Paulus, der sagt dann, dass er alles für Dreck achtet, was er hier auf dieser Erde vorher gewusst hat. Und jetzt sieht er die Wahrheit und es ist so genial. Aber es ist auch sehr, sehr schwer. Das Leben meint es nicht, das menschliche Leben meint es nicht gut mit uns. Der Widersacher ist weiterhin am Werk und wir, ja, wie Paulus es sagt, wir sollten dieses Bewusstsein schärfen in uns, wenn wir, Paulus sagt, und das sage ich oft auf Beerdigungen, wenn es einen verweslichen Körper gibt, dann gibt es auch einen unverweslichen. Und der steckt in uns. Und dieser unverwesliche Körper wird seinen Schöpfer sehen, wenn er diese Erde verlässt. Ein ganz wichtiges Bild in dieser Bibel, besonders nach dem Tod von Andrea, war für mich die Auferweckung des Lazarus. Wir kennen alle diese Geschichte, die Auferweckung des Lazarus. Jesus hat einen Toten auferweckt, der roch schon, und das war sein bester Freund. Maria, Martha, Lazarus waren seine besten Freunde. Und den holt er aus dem Grab zurück. Und dann steht er zweimal in dieser Geschichte und Jesus ärgerte sich. Ich sage, wieso hat er sich denn geärgert? Da passiert ein Weltwunder und er ärgert sich? Jesus sah den Lazarus in Abrahams Schoß. Der war glückselig, übrigens glückselig bei der Bergpredigt. Hier steht leider drin glücklich. Das reicht nicht. Gesagt hat Jesus glückselig, das Glück für die Seele. Bei Lazarus war in Abrahams Schoß und er war glückselig. Und Jesus musste ihn dass die Schrift erfüllt werde und er seine Macht als Gottessohn den Menschen zeigen würde, aus dieser Glückseligkeit in diese elendige Welt zurückholen. Und Lazarus musste ein zweites Mal durch das Tal des Todes gehen. Wir haben einen Auftrag, und wir haben eine Kraft und wir haben eine Botschaft, die einzige. Und wir sind nicht alleine. Und die Erfahrung machen wir dann auch, wenn wir diesen Weg eisern durchgehen, der sehr, sehr schwer ist und manchmal grausam ist. Wenn wir den eisern durchführen, dann werden wir auf der anderen Seite auch die Erlebnisse haben, da passieren Dinge um uns herum, die sind genial. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Dann wissen wir genau, das hat ein anderer gemacht für uns. Wir sind in diesem Schutz drin, auch in dieser schweren Zeit, sagt Jesus, in dieser schweren Zeit lasse ich euch nicht alleine. Und die Anfechtungen mit Menschen, die diesen Anfechtungen unterlegen sind oder auch nicht, ist das Wort hier voll. Und das betrifft mich, das betrifft uns, das sind wir. Wir sind genauso gestrickt. Nur Mut. Wir werden dieses ewige Leben um jeden Preis nicht aufgeben. Christus sät das in unsere Seele und das werden wir unseren Menschen mit auf dem Weg geben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist lebendige Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit, wo sie an vielen Stellen verboten wird, wegen der Pandemie. Aber ich bin überzeugt, nach wie vor hat Gott eine Sehnsucht nach Menschen. Und Jesus geht über diese Erde und sucht Menschen, die ihn suchen, um sie zu gewinnen für das ewige Leben. Amen.